Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
In wenigen Tagen wird sich das ganze Land wieder daran erinnern, wie das damals war, vor 30 Jahren mit der Wiedervereinigung von Ost und West. Der Regisseur, Autor, Filmemacher und Kritiker Jörg Buttgereit ist nicht nur die Fachkraft für Superhelden, Horror und Splatter. Jetzt hat er sich auch diesem wichtigen Kapitel der deutschen Geschichte angenommen. Im Hörspiel Captain Berlin und die wirklich wahre Geschichte vom Mauerfall. Herzlich willkommen, Jörg Buttgereit.
Hallo.
30 Jahre hat es gedauert, aber jetzt erfährt die Welt endlich die wahre Geschichte. Es war Ihr Captain Berlin, der dafür gesorgt hat, dass die Mauer fiel. Und das machen Sie jetzt gerade noch mal in diesem Hörspiel klar. Wir müssen vielleicht noch mal kurz aufklären, was ja hinlänglich bekannt ist. SED-Politbürosprecher Günter Schabowski war es, der am 9. November 1989 die Grenzöffnung verkündet hatte. Kurz darauf, so erzählen Sie, trat der Amerikaner Gerrit Hoffelhaas an der Berliner Mauer auf, um seinen Hit zu singen. Wir hören noch mal kurz rein.
All together now, auf die Suche nach Freiheit, seid ihr schon so lang, ein kleines bisschen Freiheit.
Auf der Suche nach Freiheit. Dieser Song war natürlich auch für SED-Generalsekretär Erich Honecker eine offene Provokation. Wir hören hier, was er damals dazu zu sagen hatte.
Die imperialistische Beatmusik des amerikanischen Sängers Gerrit Hoffelhaas ist ein Werkzeug zur Manipulierung unserer ästhetischen Urteilsfähigkeit im Interesse skrupelloser Profitmaximierung. Mit seinem subversiven Lied
auf der Suche nach Freiheit
will der CIA-Agent Hoffelhaas einen Beat-Krawall in unserer geliebten Deutschen Demokratischen Republik auslösen und so unseren antifaschistischen Schutzwall sprengen.
Also, der vermeintliche Erich Honecker in Jörg Buttgereits neuem Hörspiel Captain Berlin und die wahre Geschichte vom Mauerfall. Jörg Buttgereit, um diesen umstürzlerischen Beat-Krawall von Hoffelhaas zu stoppen, schickte Honecker damals seine Geheimwaffe, den sozialistischen Superhelden Genosse Berlin, zum Brandenburger Tor. Nur ihr einzig wahrer Superheld, Captain Berlin, der konnte ihn aufhalten. Das ist jetzt so eine klassische Konstellation Gut gegen Böse, wobei man schon auch Sympathien mit diesem armen Genossen Berlin haben kann. Was ist das für ein Typ, dieser Genosse Berlin?
Also für mich war ja diese Unmöglichkeit, überhaupt in Deutschland einen Superhelden zu haben, schon 1982 bei meinem Kurzfilm Captain Berlin, Retter der Welt, der ausschlaggebende Grund, überhaupt einen deutschen Superhelden zu erfinden. Da ich ja so ein gebranntes Westberliner Mauerstadtkind bin, habe ich mir dann irgendwann für die Comics zusammen mit den Zeichnern und Autoren Fufu Frauenwahl und Levin Curio auch eben den Ostberliner Helden, den es ja auch dazu geben musste in den 80ern und davor ausgedacht. Und das ist eben Genosse Berlin. Und das ist einer, der sehr systemtreu ist und einer der wenigen, die auch nicht wegrennen können, bevor Erich ihn zu einem Superhelden macht. Also ja. Man weiß ja, auch bis heute ist es in Russland ja auch Tradition, dass kräftig gedopt wird und so. Und so haben die ihn und mit Rotlichtbestrahlung zu einem, ja, haben die so einen systemtreuen Arbeiter einfach, der an den Sozialismus geglaubt hat, zu einem Superhelden gemacht. Der hat keine Superkräfte.
Nee, ne? Das kommt erst später. Mhm. Aber wir müssen eventuell noch mal kurz einblenden. Also der kann ja so einen ersten Etappensieg durchaus für sich verbuchen, indem er nämlich den Gerrit Hoffelhaas da wirklich erstmal von der Bühne stößt. Und das hören wir doch auch noch mal kurz.
Es reicht.
Hey, what's up?
Hinfort mit dir. Hässliche Fratze des Imperialismus.
Hey, das ist ja mein Microbe, hey? Was soll das?
Geh sofort von unserem antifaschistischen Schutzwall runter.
Hör auf, mich zu schubsen. Ich falle noch runter. I'm here, um euch zu befreien.
Befreien? Natürlich. Dass ich nicht lache. Du bist hier, um uns auszubeuten und zu unterwerfen.
Also man hört schon, das ist jemand, der ist wirklich noch auf Linie. Und er startet eben, wie Sie gerade sagen, ohne Superheldenkräfte. Also er ist zwar gedopt und sehr, sehr stark, aber er kann nicht fliegen. Und das ändert sich aber im Laufe der Geschichte. Wie das?
Weil er ein in Tschernobyl modifizierten Anzug bekommt, der ihm Superkräfte verleiht. Radioaktivität, weiß man ja, macht alle Sachen groß und stark. Und es gab ja auch, wie ich bei der Recherche dieses Hörspiels erfahren habe, ja auch drei Atomkraftwerke in der DDR. Und ja, man hat ihn sozusagen bestrahlt und diesen Anzug bestrahlt, und der Anzug wird dann sogar stärker als er selbst. Da gibt es dann auch wieder einen Konflikt.
Ja, jetzt ist dieser Sieg von Captain Berlin durchaus ja auch ein ästhetischer. Also die Musik von Gerrit Hoffelhaas, die zieht einem wirklich die Plomben aus den Zähnen, aber diese Hymne des Captain Berlin, die erinnert also musikalisch wirklich an DAF, an Kraftwerk. Mhm. Auch da würde ich vorschlagen, wir hören noch mal ganz kurz diese tolle Captain Berlin Musik.
Wer rettet die Welt? Wer rettet die Welt? Wer ist der größte Superheld? Wer ist der größte Superheld? Wer alle gegen die? Wer alle gegen die? Es ist der Captain Berlin.
Die Captain Berlin-Hymne. Wer ist verantwortlich für diese tolle Musik?
Also diese neue Captain Berlin-Hymne ist von André Abshagen, ein Elektronikmusiker, der auch eine Band hatte, die damals beim Grönland-Label bei Herbert Grönemeyer unter Vertrag war, wo ja auch DAF übrigens waren.
Diese Ähnlichkeit ist
oder
durchaus
sind, genau. Ja. PET hieß die Gruppe damals. Und der hat schon sehr viele Filmmusiken für Dokumentarfilme von mir gemacht und für Hörspiele auch schon jede Menge Sachen. Und er ist wirklich ein Meister im Imitieren, kann man sagen. Mhm. Ne? Und bei so satirischen Sachen ist das, wie hier, ist das natürlich Gold wert, wenn jemand Sachen so wunderbar wiederbeleben kann.
Ja. Jörg Buttgereit, so weit, so grell und so lustig und so funky, aber diese Story, die hätte sich im Grunde ja auch so ein westlicher Propaganda-Experte ausdenken können. Also das ist hier wirklich das Zerrbild der ostdeutschen Apparatschik und Anti-Genusskultur. Dieser Held, Genosse Berlin, eben als armes Produkt des DDR-Dopings. Das sind eigentlich schon wirklich so klare Schablonen aus der Ära des Kalten Krieges, oder?
Genau. In dieser Ära bin ich ja auch aufgewachsen. Und wenn schon Superhelden, dann auch wirklich so. Wenn man sich das Vorbild von Captain Berlin, nämlich Captain America, anguckt, auf dem Cover von Captain America Nummer 1 aus dem Jahr 1944, sieht man Captain America, wie Adolf Hitler einen Schwinger gibt. Und der Captain Berlin Super Sammelband Nummer 1 hat genau dasselbe Cover. Der Captain Berlin, der Adolf Hitler einen Schwinger gibt. Mhm. Das heißt, dieses lustvolle Suhlen in Klischees, ihr hört ja zur Comic Karikatur dazu. Ne?
Jetzt trotzdem noch mal die Frage auch an Sie persönlich. Wie und wo waren Sie damals vor 30 Jahren? Also gehörten Sie zu diesem festen Westberliner subversiven Kern, der sich im Grunde immer die Mauer zurückgewünscht hätte? Oder gab es vielleicht sogar Kontakte zum DDR-Underground?
Also ich war tatsächlich jemand, der als Westberliner immer unter dieser Mauer gelitten hat, weil die Mauer extrem unpraktisch war. Man musste ja durch den Transit fahren, selbst wenn man Freunde in Hamburg besucht hat und so. Und wenn ich in Ostberlin war, was ich durchaus oft gemacht habe, ich habe zum Beispiel das Geschirr für meinen ersten Hausstand im Zentrum Kaufhaus in Ostberlin gekauft, weil es da so schöne Plastezeug gab. Aber man muss schon sagen, dass es im Osten auch schwierig war für für so angepunkte Westkids wie mich. Also ich wurde da überhaupt nicht bedient. Ich konnte mich am Grilletta-Stand anstellen und habe nie meinen Grilletta bekommen. Also es war wirklich ziemlich hart. Witzig. Und ich hatte ein paar Punk-Freunde da drüben, die wir halt so mit Punkrock-Schallplatten versorgt haben. Aber das war auch nicht einfach. Also ich empfand es als extrem lästig. Mhm. Und als die Mauer dann am 9. November fiel, war ich, glaube im Delphi, am Kurfürstendamm im Kino, kam raus und plötzlich war alles voll Ostland. Und ich hatte zuerst mal mir war klar, das ist richtig und ich finde bis heute auch die logische Konsequenz. Man sieht ja überall auch heute noch auf der Welt, dass man mit Mauern nicht weiterkommt. Aber trotzdem frage ich mich bis heute, wo sind die ganzen Leute, die damals mich immer durchsucht haben, wenn ich im Transit gefahren bin? Und wo sind die Leute, die mich schikaniert haben? Wo sind die Leute, den ich entgegengerufen habe, als ich irgendwie am 10. November oben auf der Mauer vorm Brandenburger Tor stand, neben David Hoffelhaas. Also wo waren die alle? Ne? Mittlerweile sind die ausgestorben wahrscheinlich, aber ich muss gestehen, wenn ich am S-Bahnhof oder U-Bahnhof Friedrichstraße aussteige, sehe ich immer noch den Intershop vor mir. Also ich habe immer noch diese Mauer im Kopf, muss ich gestehen.
Sagt Jörg Buttgereit, Regisseur, Autor, Filmemacher und Kritiker. Sein neues Hörspiel Captain Berlin und die wirklich wahre Geschichte vom Mauerfall und der alte Klassiker Captain Berlin vs. Dracula sind ab sofort in der Mediathek vom WDR verfügbar. Außerdem ist gerade erschienen sein Captain Berlin Comicheft Nummer 11. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Kompressor.
Bitte, bitte.
Passend zum US-Wahlkampf und zur Glorifizierung des Landes durch einen sehr umstrittenen Präsidenten präsentieren die Deichtorhallen in Hamburg zwei US-amerikanische Dokumentarfotografen, die sich in aufwendigen Projekten mit der Wirklichkeit in ihrem Land beschäftigt haben. Jerry Bernd entwickelte vor allem zwischen den 60er und 80er Jahren seine Arbeit Beautiful America und Matt Black reiste in den vergangenen Jahren kreuz und quer durch die USA für sein Projekt American Geography. Das ist jetzt erstmals überhaupt zu sehen. Annette Schneider hat die Schau der beiden Fotografen in Hamburg gesehen.
Schrottplätze, auf denen Männer nach Verwertbarem suchen. Menschenleere Straßen mit flachen Häusern, hinter denen das Nichts beginnt. Blicke in ärmliche Hütten. Dazwischen einige Landschaftspanoramen mit verstepptem Land, vertrockneten Plantagen oder einem langgestreckten, leerstehenden Kaufhaus. Die Bilder wirken wie aus den Jahren der großen Depression, so als hätte man sie schon oft irgendwo gesehen. Doch sie sind von heute. 2014 begann der Magnum-Fotograf Matt Black sein Projekt American Geography, für das er 5 Jahre in Folge mit dem Bus in von Armut gebeutelte Kleinstädte der USA reiste, deren Armutsquote über 20% lag, so Kurator Ingo Taubhorn.
Er bereist Amerika über 160.000 Kilometer in 46 Staaten und stellt fest, dass diese Orte sich in gewisser Weise gleichen. Man erkennt eine Geografie der Armut und das zieht sich eben halt durch die 75 Bilder und durch die 8 Panoramen.
So sieht man immer gleiche Szenerien, Straßen, Häuser und Stromleitungen, die dekorative Schatten auf Häuserfronten werfen. Matt Black, 1970 selbst in einer kalifornischen Kleinstadt mit hoher Armutsquote geboren, wurde bekannt durch Serien über den mühsamen Überlebenskampf kalifornischer Farmer und Tagelöhner sowie mexikanischer Bauern. In seiner neuesten Arbeit fehlen Menschen fast völlig.
Es gibt ein Zitat, wo er sagt, ich wollte auf keinen Fall die Armut versachlichen, vielmehr die Gefühle der Machtlosigkeit transportieren.
Das ist dem 50-jährigen Fotografen perfekt gelungen. Nur wofür soll das gut sein? Die Bilder vermitteln eine lähmende, klinisch reine Tristesse des Immergleichen. Alles ist durchzogen von einem schulterzuckenden, so ist es eben. Formvollendet komponiert, perfekt ausgeleuchtet, in strengem Schwarz-Weiß und abgezogen auf großem quadratischem Format wird einem hier zum 1000. Mal die behauptete Unveränderbarkeit der Verhältnisse vorgeführt. Während Matt Black den Großteil der hohen Ausstellungshalle bespielt, stößt man seitlich in einem kabinettähnlichen langen Raum auf das genaue Gegenteil. Auf mitreißende, aufklärerische, eingreifende Fotografie. Weiße Männer starren voll aggressiver Verachtung auf Demonstranten gegen den Vietnamkrieg. Junge Menschen demonstrieren gegen Atomkraft. Polizei knüppelt sie nieder. Weiße Rassisten schwenken US-Fahnen. Schwarze Protestler fordern Bürgerrechte. Dicht an dicht hängen die kleinformatigen Arbeiten des 2013 gestorbenen Fotografen Jerry Bernd aus seinem Projekt Beautiful America. Die vornehmlich zwischen den 1960er und 80er Jahren entstandenen Aufnahmen wählte Kuratorin Sabine Schnackenberg aus.
Was man als Hintergrund für diese Serie begreifen muss, ist, dass Jerry Bernd tatsächlich Teil dieser Protestbewegung gewesen ist. Das heißt, er hat Demonstrationen organisiert und er fotografiert das wirklich, um es zu dokumentieren. Und zwar aus dem Grund heraus, dass die offizielle Presse ganz anders fotografiert, darstellt und andere Zahlen benennt, als die Sachen, wie sie wirklich passiert sind. Und dagegen wehrt er sich und er sagt, er fotografiert nicht aus Berufung, sondern weil es notwendig ist, das jetzt so zu dokumentieren.
Diese Dringlichkeit überträgt sich unmittelbar auf den Betrachter, denn Jerry Bernd zeigt, was Matt Blacks Bilder verschweigen. Armut, Rassismus, Drogenmissbrauch, Gewalt haben benennbare Ursachen und der Mensch kann sich gegen die Verhältnisse, die ihn kaputt machen, wehren. Aufnahmen aus den 70er Jahren aus Detroit etwa zeigen den Milliardärssitz von Dodge, die Verelendung der Stadt durch die Schließung der Autoindustrie, Straßenkinder, Autowracks an den Straßenrändern. Dazwischen die weiße Mittelschicht, große Autos, kleine Einfamilienhäuser, Schönheitsköniginnen und dazu Wahlplakate von Nixon, Demonstrationen gegen Rassismus und immer wieder die staatliche Gewalt in Aktion. Jerry Burnt zeigt die ganze Gesellschaft und führt damit ungemein dynamisch die Ursachen der herrschenden Widersprüche vor Augen, die uns hier und jetzt noch immer umtreiben.
Das finde ich so schön an dieser Ausstellung, dass es nicht nur anprangert, sondern genauso mitfühlend und empathisch, wie er fotografiert, überträgt sich das auch auf den Betrachter.
Mag die ausgestellte Ohnmacht Matt Blacks auch hoch im Kurs stehen. Jerry Burnt, der unter anderem für die New York Times arbeitete, Fidel Castro auf Kuba besuchte und dafür vom FBI jahrelang überwacht wurde, ist mit seinen klar komponierten, scharf beobachtenden, im besten Sinne parteilichen Bildern die Entdeckung und eine Wohltat.
Die Fotografien von Matt Black und Jerry Burnt sind noch bis zum 24.09. in Hamburg in den Deichtorhallen zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Forum Musikfestivals hat die Ungleichbehandlung von Kulturveranstaltungen während der Corona-Pandemie kritisiert. Der Intendant der internationalen Händel-Festspiele und Mitgründer des Forums, Tobias Wolf, sagte im Deutschlandfunk Kultur, inzwischen führen Züge wieder voll besetzt. Bei Konzerten hingegen dürften in manchen Bundesländern nur 200 Menschen in einem Raum sitzen, der für 2400 ausgelegt sei.
Es freut uns, dass es eben diese Förderprogramme gibt, die sind gut strukturiert, da funktioniert vieles sehr gut, das sind auch gut gebaute Programme, aber sie decken eben nur einen bestimmten Teil ab und diejenigen, die da nicht antragsberechtigt sind, brauchen dringend Hilfe auf Landkreisebene, auf kommunaler Ebene und vor allem müssen wir einfach die Möglichkeit bekommen, wieder selber unsere Mittel zu erwirtschaften.
Der Intendant der internationalen Händel-Festspiele und Mitgründer des Forums Musikfestivals, Tobias Wolf. Die belarussische Oppositionelle und Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch hat ihr Land verlassen. Das berichtet die deutsche Presseagentur. Demnach ist die 72-Jährige heute in Berlin gelandet. Die Autorin gehört zu den schärfsten Kritikern von Machthaber Lukaschenko. Sie forderte ihn immer wieder zum Rücktritt auf. Der Streit um die Video-App TikTok geht weiter. US-Präsident Trump hatte verfügt, dass die App ab heute in den USA nicht mehr runtergeladen werden kann. Jetzt blockierte ein Bezirksrichter in Washington die Anordnung aber. Trump sieht durch die chinesische App die nationale Sicherheit bedroht. Sebastian Hesse.
Das amerikanische Handelsministerium will sich an den richterlichen Beschluss halten, betonte aber in einer Stellungnahme, die Trumpsche Verbotsverfügung entspräche geltendem Recht und diene den nationalen Sicherheitsinteressen. Die US-Regierung werde ihre Anordnung zum Download-Stopp energisch verteidigen. Der Rechtsstreit um das angedrohte TikTok-Verbot geht also in eine neue Runde.
Die Vereinten Nationen fordern die sofortige Freilassung eines nigerianischen Sängers, der wegen Blasphemie zum Tode verurteilt wurde. Die Organisation schreibt in einer Erklärung, die mutmaßlich abfälligen Äußerungen über den Propheten Mohammed in einem Lied zu kriminalisieren, sei rechtswidrig. Künstlerischer Ausdruck von Meinung und Glaube sei durch internationales Recht geschützt. Der 22-jährige Sänger Yahya Sharif Aminu war im August in der nordnigerianischen Stadt Kano zum Tod durch Erhängen verurteilt worden.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Fast 6 Millionen Mal hat sich der japanische Comic Spy X Family inzwischen weltweit verkauft. Es geht in der Manga-Serie um den Kalten Krieg und den Eisernen Vorhang. Und es geht um die 80er Jahre in der Metropole Berlin mit T, richtig gehört. Berlin ist die Hauptstadt des totalitären Staats Ostania. Und hier wiederum begegnen wir dem Helden der Serie, dem Spion mit dem Decknamen Twilight. Stefan Mesch hat die deutsche Übersetzung von Spy X Family gelesen. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Das ist ja ein ziemlich besonderer Spion, dieser Twilight. Der hat nämlich eine sehr, sehr besondere Mission. Wie genau lautet seine Aufgabenstellung?
Ich muss die ganze Zeit an ein Zitat von Karl Marx denken. Der hat gesagt, Geschichte wiederholt sich immer zweimal. Das erste Mal als Tragödie und das zweite Mal als Farce. Das hier ist eine Farce und sie ist ein bisschen wie diese US-Serie The Americans, wo so eine russische Spione eine Familie gründen und halt in Washington rumfuschen, nur dieses Mal eben als Farce. Das heißt, es ist super überdreht. Es geht um einen neurotischen Spion und der braucht eine Frau, eine Tarnfrau, merkt aber nicht, dass die Frau, die er sich aussucht, Auftragsmörderin ist und er braucht eine Tarntochter. Die kann aber Gedanken lesen, was ihm auch nicht klar ist. Und später kommt dann auch noch ein Familienhund dazu und der kann in die Zukunft blicken. Und zusammen probiert diese Familie dann, das Staatsoberhaupt dieses Regimes zu ermorden. Und der Plan ist da, die Tochter in eine Eliteschule einzuschleusen, wo der Sohn des Staatsoberhaupts gerade die erste Klasse beginnt. Und dann haben wir eben zwei Hauptfiguren. Zum einen diesen super nervösen Spion, für den alles immer schief geht, weil er nicht weiß, was er sich da ins Nest geholt hat. Und zum anderen die Tochter, die 6 ist, Gedanken lesen kann, aber trotzdem halt eine 6-Jährige bleibt und denkt, okay, ich muss mitspielen, sonst hängt der Weltfrieden schief.
Mir ist noch nicht so ganz klar, wir haben schon gehört, fast 6 Millionen verkaufte Exemplare, aber ist das eigentlich jetzt eher eine Geschichte für Erwachsene oder dann doch eher für Kinder, möglicherweise sogar im Alter dieser 6-jährigen Tochter?
Ich glaube, für 6-Jährige ist es nicht, weil es ein bisschen zu blutig und politisch ist und auch sehr, sehr ernst wird ab und zu. Aber so für Menschen ab 10 ist es unbedingt geeignet. Das Tolle ist eben diese Doppelperspektive. Wir haben ein paar Kapitel aus der Sicht des Vaters und das ist eine Figur wie so aus so Agenten-Thrillern aus den 80ern von so John le Carré oder so. Das ist ein sehr melancholischer Mann, der sich immer überlegt, heiligt der Zweck die Mittel, was kann ich machen? Und bei dem halt alles schief geht, weil diese ganze Erzählwelt immer weiter eskaliert und es ständig irgendwelche Querschüsse gibt und zum anderen eben eine 6-Jährige und die hat ein großes Herz und ist sehr findig und niemand weiß, dass sie Gedanken lesen kann, aber sie ist halt trotzdem eben 6 und das wird auch voll ausgespielt. Das heißt, es gibt einfach super witzige Szenen über eine 9-mal kluge Schülerin, die sich selbst total im Weg steht.
Nun spielt diese Geschichte in den 80er Jahren in dieser Stadt namens Berlin. Inwieweit gibt es da Ähnlichkeiten mit dem realen Berlin? Warum ist dieser Schauplatz wichtig?
Ich finde den Schauplatz sehr bunt. Also der Autor ist selbst irgendwie 1980 geboren. Das heißt, er hat das miterlebt. Und das heißt, wir haben so eine Welt, wie wir sie aus James-Bond-Filmen kennen. Und ich glaube auch so ein bisschen eine Welt, wie sich Japaner vielleicht die eleganten 80er vorstellten. Das ist jetzt nicht unbedingt der Sozialismus. Also ich weiß noch gar nicht, ob Ostania sozialistisch ist. Aber es ist auf jeden Fall halt ein Regime. Und andererseits sieht es aber sehr prächtig aus mit so Alleen. Und diese Akademie, wo das Mädchen dahin geht, ist total drüber. Und das ist einfach eine tolle Erzählwelt, vor allem, weil wir selbst halt auch meistens auf dem Stand der 6-Jährigen sind und nicht wissen, was passiert als nächstes. Tun sich wieder politische Abgründe auf oder ja, ist es einfach, gibt es wieder rührselige Familienglücksmomente? Das pendelt immer so hin und her und deshalb ist es eben toll für beide Zielgruppen.
Nun haben ja selbst ausgewiesene Comic-Fans mitunter ein Problem mit diesem Format Manga. Also wenn man ein bestimmtes Alter überschritten hat und nicht mit Mangas aufgewachsen ist, dann findet man doch mitunter sehr schwer in diese Geschichten rein. Wie ist das in diesem Fall? Würden Sie sagen, das ist vielleicht sogar ein guter Einstiegsmanga?
Oh Gott, ich will jetzt nicht zu werblich oder unkritisch klingen, doch das ist echt das Buch in den letzten 5 Jahren, wo ich so denke, egal ob ihr Comics mögt, egal ob ihr Agentenzeug mögt, egal ob ihr die 80er mögt, das ist einfach so originell und erzählerisch schnell und dicht und pointiert und auf der zeichnerischen Ebene so sauber und einladend und einfach schön und klar, dass ich das jedem ans Herz lege. Also für mich ist das hier der Manga, in dem man blättern sollte, ganz egal, ob man Mangas mag oder nicht.
Sagt Stefan Mesch über Tatsuyo Endo, Spy X Family. Der erste Band von mindestens 5, die noch kommen werden, ist aus dem Japanischen übersetzt worden von Lasse Christian Christiansen. Erschienen im KC Verlag, 214 Seiten, kosten 7 €. Und Band 1 erscheint am 1. Oktober.
Das Lesen der anderen.
In dieser Rubrik stellen wir lesenswerte Neuausgaben unterschiedlichster Zeitschriften vor. Heute ist die Kulturwissenschaftlerin und derzeitige Chefredakteurin bei Missy Dominik Hensel mein Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Es gibt in dieser neuen Ausgabe ein großes Dossier zu einem, wie Sie schreiben, fürchterlich aktuellen Genre, dem Horror nämlich. Die älteste und stärkste Empfindung der Menschheit ist die Angst. Und die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Das fand ich interessant, so lautet ein viel zitierter Satz des US-amerikanischen Schriftstellers H.P. Lovecraft. Und der war ja nicht nur ein Meister des Horrorgenres, sondern wirklich ein ausgewiesener Antisemit und man könnte auch sagen Misanthrop. Das führt Sie in Ihrem Dossier zu der Frage, wer überhaupt gruselig dargestellt wird und wessen Ängste normalerweise überhaupt erzählt werden. Zu welchem Befund kommen Sie da?
Ja, also das Thema Horror ist ja ein popkultureller Klassiker. Es wurde auch schon wirklich häufig feministisch angeeignet und gelesen. Also vom Gothic Novel über das Final Girl Trope bis zu den Rape-Revenge-Movies. Und das Genre selbst gilt häufig als Barometer für gesellschaftliche Zustände, an dem sich eben Emotionen und Ängste ablesen lassen. Und was uns jetzt in diesem Dossier vor allem interessiert hat, ist eben nicht nur die Tatsache, dass es irgendwie ganz gut in dieses verrückte Jahr passt, aber wir haben uns schon in der ersten Ausgabe des Jahres mit Dystopien beschäftigt, sondern, und das fasst eben unsere Autorin Apana Aisha-Berndt in ihrem Text Reality-Schreck gut zusammen, dass eben die interessantesten Horrorfilme der letzten Jahre aus der Perspektive derer entstanden sind, die häufig selbst als das Andere oder das Monströse oder gar das Nichtmenschliche konstruiert werden. Und da stellt sich für uns eben die Frage, inwieweit Horrorfilmgucken eine gute Ablenkung vom Alltag ist, wenn die Realität der eigentliche Schrecken ist. Und das zeigt sich dann zum Beispiel in Horrorstories, clever inszenierten Horrorstories wie Get Out von Jordan Peele. Da zeigt sich dann das reale Grauen einer rassistischen Gesellschaft, die Angst, entmenschlicht zu werden, die Angst, zum Sündenbock gemacht zu werden und angegriffen zu werden. Das alles sind Ängste, die von Rassismus betroffene Menschen allzu gut kennen, aber so noch nicht auf der Leinwand gesehen haben.
Ein weiterer Aspekt, der befasst sich mit dem, was Sie Body Horror nennen, also ja, irgendetwas, das Besitz vom eigenen Körper ergriffen hat. Welche Beispiele sind da prominent in letzter Zeit?
Ja, also gerade weiblich gelesenen und ständig sexualisierten Personen ist ja dieses Gefühl des Unwohlseins im eigenen Körper vielleicht nicht fremd. Für unsere Autorin Amigan Taheri war das Gefühl tatsächlich der Anlass für die Hinwendung zu diesem Subgenre, Body-Genre, Body-Horror, was tatsächlich auch relativ grausam ist und eher so ein Subgenre. Und dort wird eben der Körper selbst zum Schauplatz von Schmerz, Macht, Verletzlichkeit. Und das Thema kann man natürlich gesellschaftlich sehr gut aufladen, auch in Hollywood-Filmen wie Alien oder eher jünger Mother. Da wird der weibliche Körper eben auch, da steht eben der weibliche Körper oft für die Menschheit an sich oder für die Ausbeutung von Mutter Erde. Und das sind aber oft ziemlich normative und stereotype Narrative. Und unsere Autorin nennt da als positives Beispiel die äußerst einflussreiche Kurzgeschichte Bloodchild von Octavia Butler. Und da werden eben Gender und koloniale Ausbeutungsverhältnisse grundsätzlich in Frage gestellt, was relativ selten ist im Genre.
Schon fast ein Klassiker ist ja, wenn es um Horror geht, diese Figur des Clowns. Nicht erst seit dem Joker sind Horror-Clowns ja so eine feste Größe im Panoptikum des Fürchtens. Und ihre Autorin Veronika Kracher, die stellt da durchaus auch Parallelen zu diesem triumphierenden Lachen her. Das auch, fand ich sehr interessant, Klaus Teweleit in seinem Buch Das Lachen der Täter beschreibt. Was ist das für ein Lachen und wie passt das zu diesen Clowns?
Ja, also in diesem Text beschreibt Veronika Kracher eben ein spezielles Internetphänomen mit mörderischen Folgen. Sie wertet dabei vor allem populäre Clown-Memes aus und sucht durch Internetforen wie 4chan, bewegt sich eben in Kreisen der sogenannten Incels oder Alt-Right und sieht da eben eine absolute Überidentifikation mit Figuren wie dem Joker, die häufig zu einer völlig zynischen und rücksichtslosen Haltung gegenüber der Welt führt. Und da muss sich fast zwanghaft über alles lustig gemacht werden. Da wird mit Sadismus kokettiert, über Rassismus und Frauenmorde gelacht. Ja, dieses Lachen ist dann eben kein Ausdruck von Freude, sondern von einer Verrohung. Und der Clown wird dann eben nochmal ganz anders gruselig, weil er eben in bestimmten Kreisen zum Symbol von toxischer Männlichkeit und Rassismus geworden ist.
Das alles nachzulesen im 16-Seiten-Dossier zum Thema Horror, nur ein Bestandteil der neuen, sehr lesenswerten Ausgabe des Missy-Magazins. Dominique Hensel ist kommissarische Chefredakteurin. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen für die Einladung.